Go Ninja, Go Ninja, Go Ninja, Go, sagte einst ein großer Philosoph namens Vanilla Eis. Schönen guten Abend, Daniel.
Hi, Mathis.
Der große Augenblick ist da. Es ist unsere 2,5. Ninja-Pizza-Sendung nach der ersten, in der wir über Last Ronin gesprochen haben, der anderthalbten, in der wir über Mutant Mayhem gesprochen haben. Jetzt beginnt die Splitter Collection, nein, Last Ronin zählt ja dazu zur Teenage Mutant Ninja Turtles Splitter Collection, aber jetzt beginnt die fortlaufende IDW-Reihe, die Hauptkontinuität der modernen Turtle Comics auf Deutsch.
Genau, der Last Ronin ist ja so ein bisschen Alternative Universe. Der passt ja nicht hundertprozentig in die Timeline.
Tatsächlich sprechen sie in den Staaten und bei IDW in der Promo jetzt vom Ronin-Verse.
Ja, genau. Ne? Das habe ich auch schon gelesen.
Da ist ja, wir werden sehen, inwiefern im Videospiel, auf das ich wirklich super gespannt bin, sie da noch mal tiefer reingehen und tatsächlich neue Story-Äste erzählen. Lost Years, das mich wirklich komplett geflasht hat, wo ich dachte, ja, das wird ganz nette Dreingrabe, da wollen sie noch mal die Kuh melken, hat mich komplett weggehauen. Und jetzt beginnt bald Last Ronin 2 in den Staaten. Mhm. Aber heute geht's eben nicht
genau
ums Ronin-Verse. Nächste Folge wieder.
Ja.
Die wird auch gar nicht so lange auf sich warten lassen. Denn Splitter hat bereits verkündet, dass, das machen wir noch eben, die Lost Years noch dieses Jahr erscheinen werden. Gehören zu den Januar-Novitäten, werden aber dann noch Mitte, Ende Dezember ausgeliefert, sollen unter den Weihnachtsbaum gelegt werden können, war die Aussage.
Müssen unter den Weihnachtsbaum gelegt werden.
Absolut,
fast das sagen.
Ist unsere, ja, ja. nee, ist wirklich richtig geil geworden, das Ding. Und das sage ich nicht nur, weil wir jetzt daran gearbeitet haben, sondern weil ich vorher
nee, das war ja schon vorher gut. Also wir haben es jetzt ja bloß übersetzt. Ja,
genau.
Ich geht schon lassen. Das hat jetzt, ich glaube, das hat nicht richtig was gewonnen, dass wir das jetzt übersetzt haben.
Nee, aber was ich tatsächlich meinte, war ich bin davon ausgegangen, das wird so ein ganz nettes Ding.
Ja, genau.
Wo sie nochmal irgendwie gucken, dass man ein paar Euro bzw. Dollar draus macht. Aber ich finde es ultra geil und bin super gespannt, was ihr alle dazu sagt. Genug vom Ronin-Verse hin zum IDW-Turtles-Universum. Und es eröffnet mit dem ersten Band einer 1:1-Übersetzung der IDW Collection, so heißt sie im Original, die Ultimate Collection. Ich will immer Ultimate sagen, das sind aber die Eastman Hardcover.
Nee, das ist die IDW Collection.
Genau.
Und dann adaptiert natürlich zur Splitter Collection. Ne?
Das Daniel, du hattest nochmal notiert, damit wir keine Fehler machen, was genau darin enthalten ist an Einzelheften.
Ja, das sind die ersten 12 Einzelhefte der fortlaufenden Serie und dann gab es One-Shots zu jedem einzelnen Turtle und zu Splinter. Die sind da alle drin und natürlich in der richtigen Reihenfolge. Ich habe die damals nämlich alle noch, als die erschienen sind, im Einzelheft gelesen und hatte dann nicht immer die One-Shots auch parat, um die an der richtigen Stelle zu lesen, während du, glaube ich, von Anfang an die Collections gelesen hast, ne?
Nee, ich habe tatsächlich anfangs auch digital gelesen. Apropos digital lesen, ich mache das hier mal gerade aus. Ich dachte ja eigentlich, hätte mein Telefon ausgemacht, aber hey, das ist live. Ich habe anfangs tatsächlich digital auf meinem Tablet die Einzelheft-Veröffentlichung gelesen.
Dann hast du zumindest eher, als ich zu den Collections gewechselt, da gibt es nachher irgendwann so ein Special mit Karai, das ist, glaube ich, in dieser Universe-Reihe oder so, das habe ich dann gar nicht gelesen gehabt, weil ich nicht auf dem Schirm hatte, dass die Universe-Reihe da auch mit zugehört und so. Naja, sei es drum.
Genau. Geil ist es. Und nochmal zur Erklärung, die fortlaufende Reihe wird darin komplett abgebildet und diese One-Shots und später auch Miniserien. Mhm. Von also am Anfang gibt's von allen Helden, wie du gerade sagtest, alle vier Turtles plus Splinter im ersten Band. Im zweiten Band schieben sie noch Casey und April nach. Und dann geht's über in One-Shots oder Einzelhefte für die Bösewichte. Und die sind allesamt großartig und variieren ein bisschen künstlerisch. Wir werden einzeln noch darauf eingehen. Wichtig ist, diese Nebenserien und Nebengeschichten sind nicht zwingend notwendig, um der Haupthandlung zu folgen, aber fast durchgehend extrem empfehlenswert, weil alle wirklich super gut, die suchen sich immer Leute, die wirklich total Bock auf diesen Charakter haben, den weiter auszufeilen, und sie geben der Geschichte halt echt Tiefe und Fleisch.
Ja, also der Raphael Band zum Beispiel, der führt ja den Charakter Alopex ein.
Ja.
Da taucht die zum ersten Mal auf. Die taucht natürlich auch nachher in der normalen Reihe auf. Da muss man dann so ein bisschen hinnehmen, dass die da ist. Und da fehlt einem eigentlich auch nichts, wenn man den Raphael Band nicht gelesen hat. Außer natürlich so ein bisschen mehr Hintergrund. Aber das klappt alles wunderbar auch ohne. Das ist schon, da haben sie schon irgendwie, ja, ganz schön gezaubert, finde ich.
Total. Also das ist wichtig zu verstehen, ist, das sind keine Filler. Wenn man von klassischen Superhelden-Comics kommt, ist man gewohnt, dass es so Tie-ins und Filler gibt, die häufig Kohle abgreifen wollen und das Ganze einfach nur aufblasen und erweitern und irgendwie den Leser in den Kauf einer weiteren Reihe locken und lotsen wollen. Und das ist hier ganz klar nicht der Fall. Das gibt, also jede dieser Episoden und Nebenserien beantwortet Fragen und macht im Grunde einen Nebenschauplatz auf, der aber gleich wieder geschlossen wird. Es war nie Sinn dieser Dinger, eine weitere Serie zu verkaufen oder einen höheren Output auf 3, 4, 5 Serien im Monat zu generieren.
Ja, genau.
Das wird genau. Jetzt aktuell in den Staaten ist das gerade etwas wilder, weil man da wirklich mal ein großes Event hat mit Armageddon Game, aber auch da deutlich zielgerichteter, als das in modernen Superhelden-Comics der Fall ist.
Ja, ich habe ja auch parallel dazu die Transformers IDW-Reihen gelesen, die sich eigentlich auch nur über die Collections vernünftig lesen ließen, weil die eben auch genau das gemacht haben. Die haben zwar auf der einen Seite auch diese Special One-Shots gemacht, die so ein bisschen, ja, Bonusmaterial sind, ne, dass man einfach ein bisschen mehr Tiefe zu den Charakteren kriegt, aber auch das, was du gerade beschrieben hast, dass die dann nochmal einfach eine zweite Reihe aufmachen und man damals während der Einzelheft-Erscheinung dann einfach pro Monat dann nicht nur die eine Hauptreihe, sondern auch noch zwei Nebenreihen kaufen musste, um der Handlung folgen zu können. Also das hätte ich ohne die Collections auf gar keinen Fall weitergelesen. Das wäre gar nicht gegangen. Das ist hier nämlich auch nicht vernünftig in der richtigen Reihenfolge bei mir angekommen und so. Das war alles sehr schwierig mit den Einzelheften.
Ja. Und abgesehen davon, dass der visuelle Stil sehr wechselt, aber das tut er halt wirklich immer mit Hinblick auf die Geschichte. Also welcher Stil passt zu dieser Geschichte? Weil die haben halt auch ganz unterschiedliche Tonalitäten. Die Rückblicke, die Charaktere, Donny Story hat zum Beispiel so einen sehr, sehr cartoonesken, modernen Stil. Michelangelos Geschichte ist, Michelangelos Geschichte ist so eine Noir-Gangster-Pistolen-Sache, wo der Stil auch visuell wirklich sehr schön dazu passt. Und wenn man damit leben kann, dass es visuell inkonsistent, aber immer der jeweiligen Geschichte, die sich tonal ändern, aber alle super schön wie ein Puzzle zusammengreifen, dann liest sich das wirklich auch richtig schön in einem durch. Ich habe einige Superhelden-Events in so Sammelbändern gelesen, wo ich irgendwann, also das variiert auch, aber dann die Tie-ins skippe und dann wieder zur Hauptreihe blätter, weil da auch qualitativ bei den Zeichnungen ein so riesiger Schnitt ist, weil man halt in der Hauptreihe den großen, den renommierten Künstler, der das halt verkaufen soll, bringt und bei den B- und C-Helden dann eben auch Leute, die deutlich weniger Effekthascherei machen und dann aber nicht immer stilistisch dafür was anderes, Tolles, super Passendes reinbringen. Und das ist hier aber der Fall.
Ja, absolut.
Ja. Wenn wir über die Übersetzung sprechen, ist das Erste, was mir einfällt, das für mich leichter wurde. Also ich finde, und wir haben jetzt gerade unsere Korrektur der Korrektur abgegeben. Es, tatsächlich, wir haben jetzt Mitte Oktober und ich habe heute Bescheid bekommen vom Sven Jachmann von Splitter, dass IDW auch das Okay gegeben hat. Die schauen sich das natürlich nochmal an. Das ist auch Teil von so einem Lizenzierungsprozess, dass nach einer Übersetzung nochmal geschaut wird, passiert das, passt das mit dem Satz, sind die Logos da, wo sie sein sollen, ist das alles in unserem Interesse, ist das konsistent. Und das ist jetzt durch und jetzt geht's in die Herstellung und wir haben uns das nochmal angeschaut. Ich würde sagen, dass ich im Laufe der Bücher, wir haben zwei weitere jetzt schon, also auf unserem Tisch liegt jetzt gerade Volume 3. Wir haben Last Ronin Lost Years schon abgeschlossen und eingereicht und wir haben Volume 2 abgeschlossen und eingereicht, etwas früh. Also deshalb wird daran auch nicht gleich gearbeitet. Wir sind einfach super früh dran, weil wir so hype waren und uns auch ein bisschen Luft machen wollen, weil wir jetzt gerade Zeit hatten, dran zu arbeiten. Wenn mal irgendwie krank ist oder so, brauchen wir auch ein bisschen Puffer.
Genau, oder im Hauptjob mal Dinge sind, die einen ein bisschen mehr fordern, dann das krank ist auch mal ein bisschen Problem. Genau, krank sein, genau. Kinderkrank, Hauptjob, das sind lauter so Sachen, die dann auch schon mal Zeit fressen. Also, und dann ist immer ganz gut, mal ein bisschen Puffer hat.
Exakt, das war so der Gedanke dahinter. Ich merke, also ich bin immer noch stolz und glücklich auf die Übersetzung des ersten Bandes. Ich merke aber, dass im Laufe der Übersetzung ich mehr Mut dazu habe, eigene Formulierungen zu benutzen und weniger Angst habe, die ursprüngliche Formulierung zu verfälschen.
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Wir waren ein bisschen flexibler insgesamt, ne, mit dem, genau, was wir uns da so gesagt haben. Und dann einfach mal eine Sprechblase nochmal gelesen und dann
mit so jedem richtig mit jedem neuen Band werden wir weniger wörtlich.
Ja, ich denke auch.
Ich finde auch die Last Ronin-Übersetzung immer noch gut.
Ja.
Ich bin immer noch zufrieden damit, aber ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess, dass man selbstbewusster darin wird, eigene Formulierungen zu finden.
Ja.
Ich finde zum Beispiel eine sehr, sehr gute Übersetzung, obwohl sie eine etwas völlig anders macht, ist, wahrscheinlich hast du nicht den Disney-Film Die Eiskönigin respektive Frozen gesehen oder wurdest du dazu auch genötigt?
Doch, habe ich auch schon mal gesehen, ja, aber nicht im Original. Das heißt, ich bin nur das.
Da laufen Deutsche die Songs auch relativ oft hier.
Ja,
und da gibt es diesen englischen Song Do You Want to Build a Snowman?
Willst du einen Schneemann bauen?
Genau, ja, genau den. Und da ist es so, das eine Mädchen sperrt sich ins Zimmer ein und kommt nicht mehr raus, weil sie Eiskräfte hat und die andere halb kaputt gezaubert hat und deshalb müssen die aufpassen. Kurze Zusammenfassung, literarisch sehr relevant. Auf jeden Fall im Original klopft er an die und fragt immer, hey, wir haben doch früher immer zusammen gespielt. Und nachdem sie dann nicht antwortet, singt sie im Original, okay, bye. Auf Deutsch, gut dann nicht. Das ist etwas völlig anderes, aber es entspricht dem Idiom eines Kindes.
Ja, ja, ja.
Also wenn okay, bye, würde halt ein Kind in Staaten oder in England sagen, wenn da keiner antwortet. Aber dieses gut dann halt nicht ist eine sehr, sehr gute Übersetzung, weil es situativ passt, weil es, das ist ein Song, da muss es noch von Rhythmik, vom Metrum ein bisschen passen. Und das ist aber so eine Erkenntnis, die erstmal wachsen muss.
Ja, klar.
Ne? Aber hölzern ist da nix. Und wir konnten ja tatsächlich auch noch viele Sachen überprüfen und angleichen. Also wie gesagt, jetzt haben wir unsere Korrektur der Korrektur eingereicht und haben da auch viele Sachen noch einmal aufgehübscht und gefunden. Was mir sehr leicht gefallen ist beim Übersetzen, ist eine Tonalität für die Turtles, für Splinter. Ich schreibe wahnsinnig gerne Splinter. Manchmal muss der da nämlich ein bisschen einbremsen, wenn ich dann zu kalenderblattig und glückskeksig schreibe. Aber
ja, aber ein bisschen muss das ja auch drin sein. Ne? Also
das gehört ganz klar dazu.
Das ist schon ein wichtiger Charakterzug von Splinter. Also gerade in der Reihe. Wir haben ja vorhin in dem Mutant Mayhem Podcast, in der Folge, die wir aufgenommen haben, ja schon drüber gesprochen, dass Splinter ja häufig variiert, so in den verschiedenen Inkarnationen, die wir so kennen. Und der IDW-Splinter ist ja schon so eine Mischung aus Jackie Chan und Yoda, ne? Das kann man ja nicht, verleugnen.
Genau, noch so ein bisschen. Ich finde, der hat tatsächlich auch Usagi Yojimbo drin. Also der wird beim Schreiben auch mit Sicherheit eine Rolle gespielt haben.
Ja, so dieses archetypische Samurai-Bild halt
sehr,
auch.
Sehr, sehr gelassene, auch ja, diese Ehrenhaftigkeit und also da kommt der Humor mehr aus den Situationen, aus so ein bisschen auch aus Generationsunverständnis oder teilweise auch aus Kulturunverständnis, weil die Turtles ja sehr, sehr viel amerikanischer und moderner unterwegs sind als er auch. Das ist ja so ein bisschen, wo dann die humoristische Spannung herkommt.
Ja.
Ne? Also Splinter und die Turtles sind mir von Anfang an relativ leicht gefallen zu schreiben und da auch deutsche eigene passende Formulierungen zu finden, weil ich wahnsinnig viele Trickfilme und Filme gesehen habe und da etwas im Ohr habe, tatsächlich auch mehr als Comic-Übersetzung. So viel deutsche Turtle-Comics gab's gar nicht und die habe ich auch nicht 50 Mal gelesen und verinnerlicht. Das sind vor allem Dinge, die ich im Ohr habe. Schwieriger war da eine Tonalität für Alopex oder Hop zu finden.
Ja.
Und da ist es auch so, dass ich mich aber auch damit zufrieden gegeben habe und mich erinnert habe, das sind Figuren, die sich auch sehr viel später erst entwickeln. Die sind am Anfang einfache Widersacher und werden später viel komplexer und interessanter, vor allem auch mit ihren hervorragenden Einzelgeschichten, die jetzt im dritten Band kommen.
Mhm.
Und ich glaube, dass sich dann ein bisschen natürlicher ergibt. Ich habe aber versucht, den Hop so ein bisschen bolleriger, Rainer Brandiger, Bud Spenceriger zu schreiben, wenn ich die Wahl habe, und um den halt so einen Straßenschläger-Charakter zu geben.
Ja, das passt da auch ganz gut drauf. In meinem Kopf ist Hop immer so ein bisschen so semmelroggig, weißt du, so ein bisschen eklig, ne? Weißt du, der ist so ein bisschen auch so ein Fieser, da weißt du direkt, was das für einer ist.
Ja, genau, ja,
aber,
genau.
Aber auch so ein bisschen der Bud Spencer passt da auch ganz gut drauf, ne? Also, ne, und man muss ja auch ein bisschen aufpassen, dass man die nicht zu eklig macht immer alle und nicht zu viel Schimpfworte mitgibt. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung.
Genau, Schimpfworte sind auch ein gutes Stichwort. Ich habe tatsächlich bei der Korrektur auch ein, zwei Male Schimpfworte noch aufgeweicht, weil ich gesagt habe, das wäre jetzt zu hart. Wir haben intern so unsere Grenze bei Arsch und Scheiße.
Ja.
Ne? Also das sind, glaube ich, so Sachen, die auch Kinder in der Regel, wenn sie nicht aus sehr sehr anständig im Haus, wozu ich dieses nicht zählen würde. Du deins?
Je nach Tagesform.
Ja, also ich finde, das sind auch erstmal erklärt man ja sowieso Kindern, wann man was sagen kann, aber wir möchten es, und die Tonalität der Originalcomics auch, dass es familienkompatibel bleibt. Und Arsch und Scheiße in den richtigen Situationen gesagt, halte ich Kindern für zumutbar, in einer Geschichte zu erfahren.
Ja, das sind jetzt auch nicht Comics für Fünfjährige unbedingt, ne? Also das kann man ruhig schon mal machen. Und da ist ja auch mal wichtig, wer das dann sagt, ne? Also Splinter sehe ich das zum Beispiel nicht sagen.
Nein.
Auf gar keinen Fall, nie.
Sind eigentlich nur Casey und Raff Kandidaten
dafür. Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Den sowas da mal entgleitet. Leonardo ist da auch keiner für. Und Mikey ist einfach irgendwie zu lieb auch insgesamt.
Ja.
Das,
aber zu Hot passt natürlich.
Ja, klar. Und da muss es auch ein Stück weit. Ne? Also da würde ich jetzt auch nicht weitergehen mit Schimpfwörtern unbedingt. Das muss dann ja auch nicht. Das kriegt man auch so aus dem Kontext mit, dass das nicht der Netteste ist, ohne dass man den jetzt hier, weiß ich nicht, die ganze Zeit das F-Wort sagen lässt oder andere. Genau,
also das war so unsere Grenze, wo wir auch gesagt haben, sexualisierte Flüche lassen wir raus. Das Wort mit F, das Wort mit W, wo es um Masturbieren geht. Ja. Das sind so Dinge, die auf jeden Fall in der Tonalität viel zu hart wären, auch wenn man Flüche teilweise anpassen muss.
Ja,
also, Crap ist so ein Wort, was super häufig kommt, aber du kannst nicht jedes Mal Mist schreiben. Und Mist ist auch häufig, auch wenn es die Übersetzung wäre, im Äquivalent zu weich. Mist sagst du halt, wenn dir dann Double runterfällt und nicht, wenn du richtig in Schwierigkeiten bist.
Ja, aber Kacke kann man ja auch noch ziemlich zwischendurch mal sagen oder so, das geht ganz gut.
Genau, aber ab und an
bei dem,
muss man halt
bei dem
Scheiße
F-
hin. Wenn's
ja, ab und zu muss man mal Scheiße hin. Genau. Bei dem F-Wort dachte ich jetzt in erster Linie an das englische Wort, das häufig über alle Maßen benutzt wird. Das will ich jetzt auch nicht so ganz
ja, genau sagen. Ja, im Britischen. Im Britischen
wird. Nee, das, was ich auf. Was so ähnlich klingt wie Lucky.
Lucky? Sag's jetzt, wir sind eh explicit.
Fucking.
Ja.
Also nicht in den Original-Comics der Turtles, da habe ich es, glaube ich, auch noch nicht gelesen.
Nee.
Da ziehen die auch die Grenze. Aber das ist ja was dort schon mal häufig vorkommt in Serien, die ein bisschen für jüngere Erwachsene sind, sag ich mal. Mhm. Ne, das wird das ja wirklich inflationär benutzt und das bietet sich auch manchmal an. Oder das habe ich manchmal auch im Ohr, wenn ich Hop übersetze oder mir was durchlese, was du jetzt für irgendwie markiert hast, ob man das nochmal irgendwie umschreiben möchte oder so. Aber das, erstens gibt es kein richtiges deutsches Äquivalent, das ist schon eher scheiße. Ne? Ja. Fucking Sachen sagen wir einfach nicht im alltäglichen Gebrauch.
Nee, aber fuck ist ja ein super weit verbreiteter Fluch, gerade so in unserem Alter. Also wie oft, wenn man sich irgendwie auf den Finger haut, wenn man was repariert, sagt man heute fuck und nicht mehr scheiße. Ja, und erwischt dann dabei, wie die Kinder sagen, nein, darf man nicht. Kack habe ich gesagt.
Ja, genau. Nee, und also da lässt sich ganz gut auch die Grenze noch ziehen und dann kriegen die ein bisschen raueren Ton. Die Bösewichte.
Ja.
So ein Schredder sehe ich das auch nicht sagen oder so ein Krang. Ne? Die sagen auch nicht. Oder zumindest eher selten Scheiße.
Ja, das ist auch zu unelegant.
Sind andere. Oder Baxter Stockman, auf gar keinen Fall eigentlich. Der ist hier Bildungsbürgertum. Der wird absolut. Das nicht unbedingt sagen. Aber Hop halt, bei Hop passt's. Der könnte eigentlich jetzt praktisch jedes dritte Wort könnte scheiße sein.
Ja, den haben wir das definitiv auch sagen lassen. Ja. Aber ich in Zukunft, ich habe mir vorgenommen, ich habe für jede im Vorfeld existente Figur habe ich irgendwelche Hörproben in meinem Gehirn, wenn ich schreibe. Hop wird Bud Spencer sein und ich werde da beim nächsten Mal auch vorher noch irgendeinen Bud Spencer Film gucken, um mich inspirieren zu lassen. Klingt, als würde ich eine Dachrinne fressen. Nein, aber das ist...
Früher hast du mir Dampf zugeschlagen. Nee, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ja, also ich habe ja dann, wie ich schon sage, ich habe ja auch dann verschiedene Figuren so im Kopf, wenn ich die lese. Und der Hop ist ja auch dermaßen vielschichtig, dass man da auch eigentlich mehrere Figuren für braucht. Also zumindest später, wie der sich so entwickelt.
Ja,
im Augenblick ist er schon eher so der Böse. Gerade im ersten Collection-Band, das ist dann einfach so der Böse. Und man findet ja auch erst so im Laufe der ersten paar Hefte raus, warum der überhaupt der Böse ist. Das ist ja ganz geschickt eigentlich eingewoben, wie das auch so funktioniert. Also
haben sie das gemacht, ja.
Fängt ja nicht so ganz simpel mit so einer Origin-Story an, sondern das arbeitet ja viel mit Rückblicken zwischendrin. Man kriegt immer nur so Häppchen von dem, was denn überhaupt zu welchem aktuellen Ereignis geführt hat und so. Also das ist schon ziemlich gut.
Ja.
Macht ja auch ein bisschen den Reiz aus, ne? Immer wieder einfach nur Sachen mit einer Origin-Story anzufangen. Puh, ist halt auf Dauer auch...
Fehlen darfst du bei so einem Reboot, wie das darstellt.
Natürlich nicht.
Auch, aber sie haben es sehr elegant gemacht.
Genau.
Dass man erstmal ins kalte Wasser geworfen wird und dann nach und nach die Erinnerung entwirrt. Und dass man als Leser die Erinnerung auch teilweise gleichzeitig mit den Charakteren zurückerhält.
Ja, richtig. Also das ist ja ziemlich spoilerfrei. Das fängt ja an mit einer Auseinandersetzung zwischen Splinter und den Turtles und Hop und so Straßenschlägern. Da sind wir ja wirklich mittendrin am Anfang auf Seite 1.
Genau.
Und wenn man jetzt gar keine Ahnung vom Thema hat, muss man sich da schon fragen, wer sind die und warum? Hop ist ja auch ins Leben gerufen für die IDW Collection. Den gab es vorher nicht, wenn ich mich nicht völlig irre.
Nein, du hast
und,
genau wie Alopex.
Dann, genau. Und dann hat man ja als Leser so oder so ein bisschen diese Frage, wer ist denn der überhaupt? Was soll denn das? Und kriegt dann ja Stück für Stück so diese Origin-Story zusammengepuzzelt. Das finde ich schon sehr schön.
Ja, irre viel Spaß macht das Ding und das Übersetzen macht's auch immer mehr. Und wir sind ganz gut eingegroovt. Und abgesehen von Rechtschreibfehlern, die du nochmal plattbügelst, ist dein großes Steckenpferd ja die feudal-japanische Kultur, so eine gewisse Etikette, die eingehalten wird. Wir haben sehr viel drüber gesprochen und das war tatsächlich auch im Lektorat hinterher nochmal eine Diskussion. Wann ist im Englischen gibt's nur die Anrede you. Aber wann ist es du, wann ist es sie, wann ist es ihr, wenn Splinter angesprochen wird?
Ja, absolut.
Denn er ist ja ein Lehrmeister. Jetzt haben wir aber schon sehr viele gute Audio-Übersetzungen von diesem Verhältnis gehört in vielen Filmen und Serien und haben uns im Grunde auf die Regel geeinigt, wenn sie mit ihrem Vater sprechen, sagen die du. Ich sage ja nicht, Papa seid ihr. Ne? Ja. Oder Vater seid ihr. Also könnte man wenn man tatsächlich so einen alten Samurai-Film schaut, könnte es vorkommen. Aber die Turtles haben eben auch westliche, moderne Zivilisation erfahren.
Und ja, wenn du hier jetzt Nesthäkchen guckst oder so, da sprechen die Kinder auch ihre Eltern mit sie an. Ne? Vater, reich dir mir bitte das Salz herüber.
Nesthäkchen, Alter, ich vergesse
manchmal, wie krass, alt du bist. Ich bin ganz schön alt. Das ist schon nicht mehr schön. Ich kenne auch Schwarz-Weiß-Filme. Also aus dem echten Leben, nicht nur von RTL 2.
Nicht nur, wenn wir es bei Mad Max mit Absicht machen.
Ja, genau.
Genau, also das war eine wichtige Frage, die es zu klären galt. Und die im Grunde ist unsere Regel jetzt, intime Situationen und auch eher Situationen, in denen Splinter mit einem einzelnen Turtle spricht, weil das sehr persönliche, sehr intime Gespräche sind, wird geduzt, wenn Father gesagt wird. In allen anderen Anlässen ist es eigentlich eher seid ihr, also Meister ist sowieso immer ihr, weil das ist das ist Etikette, wenn wir im Dojo, wenn wir in einer Trainingssituation sind und da spielen Dojo und Training und zu Hause wohnen ja auch zusammen. Das ist auch noch so ein Ding, dass da die Szenarien wechseln. Und tatsächlich lassen wir, glaube ich, April und Casey auch abwechselnd siezen und ihren.
Ja, immer so ein bisschen je nach der Funktion, die Splinter auch gerade so erfüllt. Ne, es gibt da irgend so eine Szene, die so um Weihnachten oder so spielt oder zumindest so eine weihnachtenartige Kulisse hat,
wo absolut,
Splinter den Turtles also, ja genau, wo Splinter den Turtles dann ihre farbigen Bänder schenkt und so. Da sind sie alle zusammen, aber da wird natürlich geduzt. Ne, das ist ein völlig familiäres Umfeld.
Genau.
Da lassen wir sie duzen. Ich glaube, das haben wir mittlerweile auch ganz gut drauf, einfach da nicht mehr so viel drüber nachzudenken, sondern die einfach mal zu machen.
Absolut, aber das war ein super interessanter Prozess, der, glaube ich, für die Hörer auch interessant ist. Wir haben da sehr viel gewechselt und haben uns super viele Gedanken drüber gemacht, wie gewechselt wird. Im Lektorat hat der Sven, der die Reihe und die Figuren aber einfach nicht so kennt, auch wenn er sie langsam lieben lernt tatsächlich. Mhm. Das war vorher gar nicht so seine Cup of Tea. Der mag vor allem alte Horrorszenarien und sowas. Der kommt aus einer ganz anderen Ecke. Aber der hat eben vor allem Inkonsistenz gesehen.
Ja, genau.
Dass mal gesiezt, mal geduzt, mal geirrt wird und hat anfangs versucht, das so ein bisschen zu vereinheitlichen, bis ich dann nochmal mit ihm geschrieben habe und erklärt habe, nee, pass auf, das folgt schon so einem bestimmten System. Und wenn man die Turtles verfolgt und mag, dann muss das tatsächlich auch wechseln. Da haben wir uns viel bei gedacht und haben das dann wieder in Ursprungszustand versetzt. Das ist nämlich die Art, wie häufig mit Lektorat zusammengearbeitet wird, dass der Übersetzer, der wird zwar korrigiert, muss aber, weil der Lektor eben nicht immer die Sachkenntnis hat wie der Übersetzer, nochmal sagen, das mag jetzt sprachlich eleganter sein, ist aber aus diesem Grund nicht gut.
Ja, genau.
Das ist so das Ping-Pong-Spiel, was da passiert.
Ja.
Und tatsächlich bei dieser ganzen Ninjutsu-Geschichte und wenn es darum geht, wie ich jetzt ein bestimmtes Geschlecht übersetze oder wie eine Technik, wie ein Artikel, denn da haben wir auch englische Artikel sind ja ohne Geschlecht, also ist the ist nicht der, die oder das.
Ja, da brauchst du nicht mal drüber sinnieren müssen.
Ich brauche immer dich.
Genau, ich denke da auch an eine Stelle aus. Ich glaube, es ist nicht der Ronin, sondern es ist das Lost Years, wo es darum geht, dass es ja eine weibliche Sensei oder einen weiblichen Sensei, wie sagt man jetzt korrekt?
Ja, genau, das war
ein Lost Years. Das fängt jetzt ja auch schon an, schwierig zu werden. Ja. Da würde im Japanischen auch einfach nur Sensei als Ersatz für die Funktion als Ersatz für den Namen benutzt werden.
Ja.
Während wir im Deutschen ja häufig dann irgendwie mein Lehrer oder unser Lehrer oder irgendwie sowas voranstellen.
Der Meister oder die Meisterin.
Ja,
oder
genau.
Das ist eben etwas, was da nicht vorkommt.
Ja, ganz genau. Und da haben wir ein bisschen drüber überlegen müssen, auch ab und zu. Genau. Da habe ich so ein bisschen den Vorteil, dass ich das ja tatsächlich auch aus dem Dojo kenne, wie das so dann öfter mal funktioniert. Ich habe wahrscheinlich auch mitmotiviert von den Turtles irgendwann ja mal angefangen, Kampfsport und Kampfkunst zu machen. Und mache jetzt auch wieder das, was Ninjutsu noch relativ nahe kommt. Das ist Bujinkan Budo Taijutsu. Und das vereint wirklich so mehrere japanische Samurai- und Ninja-Schulen. Wer das mal googeln möchte oder mich mal auf Discord oder so mal dazu noch mal etwas wissen möchte, der kann mich da gerne noch mal anschreiben. Das ist ganz witzig, das macht natürlich auch viel Spaß. Und da kriegt man natürlich auch eine Menge von diesen traditionellen japanischen Werten auch übermittelt. Also, dass man jetzt seinen Lehrer vernünftig anspricht während des Trainings. Ich sag also auch während des Trainings Sensei. Und bei dem Bier-Narren-Training sage ich wieder, ey, Butter. Ja, das dreht sich da auch immer sehr, sehr easy eigentlich.
Aber weil du also, das so lange machst, hast du da halt eine gute Antenne für.
Ja, ich denke schon, das klappt auch ganz gut.
Und ich mache nicht mit, weil ich so ein Körperklaus bin, aber wenn man sich jetzt von dir mal aufs Gesicht hauen lassen wollte, dann könnte man auch wo oder wie zum Probetraining kommen?
Dann gerne mal hier bujinkan-duisburg.com. Das gibt's aber auch in so ziemlich jeder großen Stadt kann man das irgendwie finden. Also wer da mal Lust hat, nach Bujinkan zu suchen, der findet auf jeden Fall was in seiner Nähe.
So. Nicht bezahlte Werbung, sondern genau. Von Herzen gemeinte Empfehlung.
Ja.
Wer sich dafür interessiert. Ich finde das wahnsinnig interessant und aufregend, aber wir müssen uns nichts vormachen. Ich wäre sehr, sehr schnell nachhaltig verletzt, wenn ich mitkommen würde. Deshalb tun wir das nicht. Und ich meine nicht seelisch.
Ach, das hält sich eigentlich in Grenzen. Also das ist
nein. Schon,
das nein. Ja, gehen wir da nicht zu sehr ins Detail. Aber wir sind da schon alle auch nett zueinander. So ist es jetzt nicht.
Ich bin neulich bei einem Spaziergang mit Timo Würz in Hamburg, den ich da getroffen habe, weil ich beruflich da war, auf einer nassen, glatten Fliese auf der Hamburger Einkaufsstraße ausgerutscht und bin einfach wie ein Baum hingefallen. Ich wäre tot. Ich wäre nach 15 Minuten tot. Eine nasse Steinfliese wäre mein Untergang gewesen.
Verstehe.
Wenn ich stehe und mich jemand mitteltrainiertes haut, kann ich den bedingt durch mein Körpergewicht und die dadurch entstandenen Muskeln halbwegs effektiv zurückhauen, wenn es dazu kommen würde, in akrobatischen Kampfeinlagen wäre ich sehr schnell tot.
Naja. Ist ja Training, nicht Sparring. Also.
Ja.
Nee, aber ja, wer mal Bock
vielleicht
hat.
Vielleicht findest du andere menschliche Sandsäcke.
Bestimmt. wer da mal noch Lust hat, dann einfach mal im Discord mal fragen und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wieder zum Thema zurück.
Absolut.
Nämlich große grüne Schildkröten, die sich gegenseitig und andere Leute hauen.
Ja, wir haben sehr, sehr viel jetzt schon über Übersetzungsdetails gesprochen. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass wir da gar nicht so viel in die Tiefe gehen können, aber da haben wir einen guten Flow für. Ich bin zufrieden.
Ja.
Ich würde vielleicht noch mal auf so einen kleinen Rezensionsblock einführen und das Buch ein bisschen rekapitulieren, so zum Schluss hin. Denn ich habe, glaube ich, wenig Comics so oft gelesen wie diesen Band. Ich habe das bei Erscheinen in digitalen Einzeldingern gelesen. Ich habe, als das Hardcover, also diese englische Vorlage für das, was wir jetzt übersetzt haben, rauskam, habe ich es einmal gelesen. Ich habe, als dann die Paperbacks bei Panini auf Deutsch kamen, habe ich es einmal gelesen. Oder war das vorher? Nee, ich glaube, die Paperbacks bei Panini auf Deutsch waren vorher und dann der Band, der dann nochmal kam.
Die habe ich gar nicht gelesen. Da habe ich mich damals nicht für interessiert.
Tatsächlich ist das, ich habe die gelesen, ich habe die konsumiert, aber habe bewusst mir die jetzt nicht mehr angeguckt, weil ich, es war ja klar, wir würden neu übersetzen und ich wollte gar keinen Bezug darauf nehmen. Ich habe das mal gelesen.
Auch nicht unabsichtlich, ne? Das ist passiert dann ja auch leicht.
Und habe das in guter Erinnerung. Also ich kann mich weder an irgendwas erinnern, was ich unglaublich geil gefunden hätte, was mich total beeindruckt hätte in der Übersetzung, noch an irgendetwas Negatives. Und das ist für eine Übersetzung ziemlich gut, wenn du nicht stolperst, wenn du nicht also da habe ich gute Erinnerungen dran. Aber ich wollte dass unsere eigene Vorstellung, unser eigener Sprachduktus da einfließt und ich mich da nicht beeinflussen lasse. Und jetzt haben wir es ja wieder gelesen. Ich habe es im Vorfeld dann einmal gelesen, bevor ich übersetzt habe. Habe es während dem Übersetzen ganz langsam und epischer gelesen.
Klar.
Und dann liest man es ja nochmal Korrektur, was man da abgibt. Und dann bekommt man ja das lektorierte Ergebnis zurück und liest das nochmal.
Ja, das haben wir jetzt wirklich oft gelesen. Also ich habe, glaube ich, auch, ich habe es beim Erscheinen gelesen und ich glaube danach noch zweimal so zu meinem privaten Vergnügen, bevor überhaupt klar war, dass wir das mal übersetzen würden. Und dann jetzt ja auch diese paar Iterationen, ne, zwischen nochmal lesen und übersetzen und korrigieren und nochmal korrigieren.
Genau. Und dann sollte man meinen, dass einem das zu den Ohren rauskommt, tut's bei mir null. Ich finde es immer, beim letzten Mal jetzt, dass ja dann das sechste Mal, glaube ich, war, dass ich den ganzen Bums gelesen habe, finde ich es immer noch geil und unterhält mich das.
Ja, also es gibt ja immer mal wieder so Geschichten oder Story-Arcs, die ich mehr oder weniger interessant finde.
Ja,
ich bin das insgesamt nicht so ein Riesenfan von den Triceratons.
Mhm. Ja, das war
ohne jetzt auch sagen zu müssen, das finde ich voll schlecht. Wäre besser, wenn es
nicht gäbe oder so. Aber das war bei mir auch so eine kleine Talfahrt, ja.
Ne, genau, dann gibt es eine Menge, so die einfach diesen normalen Null-Level hat, der einfach voll gut ist, schon. Mhm. Und dann gibt es ein paar so richtige Highlights wie History of the Foot Clan oder so. Die sind im zweiten Band. Und das finde ich schon ganz toll. Im ersten Band ist es für mich der Splinter-One-Shot, der ja größtenteils in Japan spielt und auch sehr intensiv ist. Also
ja, mir ist der Name der Handlung allein entfallen, aber der hat tatsächlich auch einige Lock-and-Key- Side Stories gemacht, der den Splinter One-Shot zeichnet. Mhm. Aber ja, es ist wahnsinnig gut, weil was dieser Band macht, der legt jetzt die Grundlage für eine der am längsten fortlaufenden US-Indie-Serien überhaupt, glaube ich. Also die sind bei Heft 150 ohne Resets und da haben wir jetzt die ganzen. Also so gut wie bei 150, glaube ich.
Ja, aber so ungefähr da sind
wir. Die fantastische Sophie Campbell beendet bald ihren aktuellen Run. Die ist aktuell die Hauptzeichnerin. Und es wird die Grundlage für etwas gelegt, was so lange gelebt hat. Und es ist kein Ende in Sicht jetzt gerade. Also es ist nicht, dass bei IDW man merken würde, es wäre eine längere Distanz. Im Gegenteil, es sind jetzt gerade viele Events und Seitenstories offen. Also offenbar läuft das gut. Last Ronin kommt dazu. Und man merkt, dass Leute, die dieses Franchise wirklich lieben, es von Anfang an saukomplex verdrahtet haben. Die haben von Anfang an wirklich eine große Mindmap gehabt. Was muss hier rein?
Und ja, alles, was dann später nochmal Bezug drauf genommen, wo es sich angeboten hat und so. Das, also das ist schon wirklich sehr, sehr gut durchdacht alles.
Wir sprechen hier von einer Geschichte, die entstanden ist aus einem Treppenwitz von zwei Kumpels, die rumgeblödelt haben und Frank Millers Daredevil cool fanden. Und das Ganze verarscht haben und da so eine Satirezeichnung von gemacht haben. Und das wurde dann zu einer Zeichentrickserie, wo ganz viele Leute am Reißbrett total bescheuerte Mutanten gemacht haben, um Spielzeug zu verkaufen, ja, die dann wieder in die Serie irgendwie mit einem Brecheisen reingehämmert wurden, weil das mussten auch nur Kinder verstehen. Die haben jeden Unsinn dann halt für bare Münze genommen. Das ist jetzt eben so. Und daraus sind aber total liebenswerte, interessante Charaktere und Figuren entstanden. Daraus ist ein Bebop und ein Rocksteady, also ikonische Figuren entstanden. Und was die IDW-Serie jetzt macht, ist, dass sie diese vielen Komponenten von dem Franchise, die ultra goofy, die total bekloppt sind, jetzt so verdrahtet, dass sie für einen Erwachsenen mit gewachsenen Ansprüchen an Unterhaltung, an Komplexität einer Geschichte funktionieren und Sinn machen. Dass du zum Beispiel, Raphael war immer der Einzelgänger, der Eigenbrötler. Gibt's aber keinen Grund für, der ist halt eben so. Das ist einer von, der ist genauso aufgewachsen, der ist halt eben so.
Ja, genau, das kann man einfach mal so hinnehmen. Der ist halt charakterlich anders, ne, wie
genau.
Meine beiden Söhne charakterlich völlig unterschiedlich sind.
Absolut, ja? das hat vorher, aber wie es jetzt hergeleitet
genau
wird, warum er so ein bisschen aus der Art geschlagen ist, ist ganz, ganz toll und gibt ihm Dimension, gibt ihm Tiefe.
Ja, absolut. Also das ist ganz, ganz toll gemacht. Und auch so andere Charaktere, die einfach dann irgendwie so einsammeln und in ihr Gesamtuniversum einbauen, das ist richtig cool.
Ja, die Casey Jones, wie Casey Jones und seine Backstory, wo tatsächlich auch dramatische, ernste Sachen, häusliche Gewalt, Alkoholmissbrauch, das sind Dinge, die in einem Rahmen, der für ältere Kinder und junge Jugendliche absolut darstellbar ist, auch behandelt werden. Das heißt also, wo dann tatsächlich auch gesellschaftskritische oder gesellschaftsreflektierende Themen dazukommen. Immer mal wieder. Und es ist ein wirklich, wirklich hervorragender, toller Comic. Ich bin so froh, dass wir jetzt langfristig vorhaben, den auch in Gänze auf Deutsch zu bringen. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute dazuschlagen werden und in den Genuss kommen und das auch sehen und mit Mund-zu-Mund-Propaganda dafür sorgen, dass die Serie wirklich auf Deutsch auch ein riesiger Erfolg wird. Stand jetzt ist nur in Anführungsstrichen Last Ronin erschienen und der ist komplett durch die Decke gegangen. Da hat es binnen 6 Wochen 3 Auflagen gegeben.
Ja.
Und das ist Irrsinn.
Unheimlich viel.
Genau.
Ja, und da bleibt einfach nur zu hoffen, dass die Leute auch so viel Spaß daran haben wie wir eigentlich. Weil sonst würden wir es wahrscheinlich auch nicht machen. Das muss man schon machen, wenn man da irgendwie Bock zu hat. Das kann man nicht einfach so runter übersetzen.
Genau, aber also wir machen das jetzt für Splitter und wir haben was davon, dass wir das machen. Wir,
ja,
wir waren da sowieso schon vorher involviert und also emotional wie auch thematisch. Und deshalb können wir jetzt viel erzählen, dass das total geil ist. Aber mir war wichtig, nochmal zu betonen, wir mussten den Bums jetzt 100-mal lesen und das hat 100-mal Spaß gemacht. Ja. Klar machst du auch mal Pause, weil dir der Kopf qualmt und weil du das alles sehr konzentriert machen musst. Aber wenn man das so oft durchgeht, und man immer noch lächelnd davor sitzt und sich denkt, boah, das ist aber geil und nicht, boah, wie viel von der Scheiße muss ich denn jetzt noch machen? Das ist schon ein Qualitätsmerkmal, das über persönlichen Geschmack weit hinausgeht. Und ich habe es jetzt tatsächlich auch meiner Frau zu lesen gegeben, den ersten Band. Die hat nochmal drüber geguckt und die ist sonst überhaupt keine Comic-Leserin und hat da gar kein Sitzfleisch. Und die ist jetzt tatsächlich auch durch den Changes Constant Arc, also durch dieses erste Viertel, ist durch und motiviert weiterzulesen. Und das ist für mich auch nochmal ein Indikator gewesen, dass wenn man sich für diese Figuren ein bisschen interessiert und man da ein bisschen Sympathie für hat, das ist bei ihr der Fall, dass man dann sehr schnell merkt, was es für eine toll erzählte und konstruierte Geschichte ist.
Ja, so ein bisschen Bock muss man schon haben, ne? Also hier
ja, sicher.
2 Meter große Schildkröten und so, da wenn man da nicht viel mit anfangen kann, dann kommt man da, glaube ich, schlecht rein.
Wenn du sonst eher Arthouse-Filme guckst ja, und klassische Literatur liest, ist das vielleicht nichts für dich. Aber dann hast du vermutlich diesen Podcast auch nicht 45 Minuten gehört oder ja, hast echt ein Problem.
Ja.
Daniel, es war mir ein seelisches Blumenpflücken.
Wie immer.
Ne? wir entlassen euch jetzt ich nehme an, wir werden diese Folge sehr zeitnah veröffentlichen, wenn es auf die Veröffentlichung vom ersten Band zugeht. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Der Daniel wird das im Discord bekommen. Ansonsten könnt ihr mich zum Beispiel auch per Mail erreichen oder über Daniel oder über Andreas bestellen lassen. Wir sind ganz, ganz gespannt drauf, wie euch die Reihe gefällt. Und Kawabunga.